Ja, ihr Lieben, als erstes möchte ich euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen. Für uns, für mich beginnen die Jugendtage eigentlich erst mit dem heutigen Tag. Wir konnten gestern leider nicht dabei sein und sind erst heute jetzt eingetroffen. Und wir freuen uns ganz herzlich und ich bin auch Gott dankbar, dass wir dieses Jahr wieder diese Jugendbibeltage haben können. Und dass wir alle hier zusammen eintreffen, um wieder diese Zeit in der Gegenwart Gottes miteinander verbringen zu können. Und so wünsche ich meinerseits allen, die hier sind und die Gottes Wort hören wollen, die daran interessiert sind, ihre Seelen zu füllen, Gottes reichen Segen für diese Zeit, für jede Stunde und all das, was hier gemacht wird, dass der Herr uns gemeinsam segnen kann und dass wir wirklich auch diese Zeit in dem Segen, in der Gegenwart, in der Nähe Gottes verbringen möchten. Und so wollen wir diese Stunde auch als erste Stunde zusammen beginnen. Und ich denke, wir wollen auch, wie wir es gewohnt sind, zum Anfang erstmals aufstehen und zusammen beten. Also die Möglichkeit ist da, wenn jemand sich am Gebet beteiligen möchte. Bitte. Ein junger Prediger bekam einmal eine Gelegenheit, in einem Gefängnis den Gefangenen Gottes Wort zu verkündigen. Als er den Mittelgang so nach vorne zum Podium ging, merkte er plötzlich und spürte, dass die anwesenden Gefangenen eine total skeptische Haltung zu dem, was er sagen wollte, hatten. Und er merkte, dass die eigentlich die ersten Worte, die er sagen wollte, total unpassend für den Anfang wären. Es war ihm klar, dass er mit diesem Gedanken, den er bringen wollte, eigentlich nicht beginnen kann in dieser Art und Weise. Und er stieß so ein inneres Gebet, während er ging nach vorne zu dem Herrn auf, dass Gott ihm doch Gnade geben möchte, den richtigen Anfang machen zu können. Und als er die paar Stufen aufsteigen musste, stolperte er und fiel. Großes Gelächter brach aus unter den Gefangenen. Er aber stand auf, ging zum Mikrofon und sagte: Genau das, liebe Freunde, wollte ich euch sagen. Jeder Mensch kann fallen. Aber genauso kann jeder Mensch aufstehen, der gefallen ist. Gerade das will uns die Gnade Gottes in unserer Zeit sagen, ihr Lieben. Die Möglichkeit zu fallen besteht für uns alle. Aber Gottes Wort ermutigt uns, dass wir aufstehen, dass wir weitergehen und dass wir vorwärts kommen können. Zusammengefasst stellt dieser kurze kleine Gedanke unser heutiges Morgenthema zusammen da. Zurück zu Gott. Das soll unser Thema heute Morgen sein. Und mit diesem Thema wollen wir uns beschäftigen. Das heißt, wieder aufstehen, wieder zurückkommen, wieder weitergehen, vorankommen. Denn dazu ermutigt uns das Wort Gottes, die Bibel. Dazu ermutigt uns der Heilige Geist und dazu sollen diese Jugendbibeltage, die wir jetzt haben, uns auch ermutigen. Wisst ihr, dass wenn wir fallen, wenn wir in dieser Welt in Probleme geraten, die uns niederdrücken, dass wir nicht liegen bleiben, sondern dass wir aufstehen, dass wir vorwärts kommen und dass wir auf den Herrn schauen möchten. Wisst ihr, ein wunderbares Motto soll uns durch diese Zeit hier in Tuningen begleiten: in der Welt, aber nicht von der Welt. Es ist ein wunderbarer, schöner, tiefgehender Gedanke: in der Welt, aber nicht von der Welt. Es ist tatsächlich so, dass wir alle ja in der Welt leben. den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt unterstellt, unterordnet sind, mit den Dingen dieser Welt umgehen müssen, konfrontiert werden und befinden uns einfach in der Welt. Und doch sollen wir nicht von der Welt sein. Wir sollen nicht die Welt repräsentieren, wir sollen nicht diese Welt darstellen, sondern verändert, durch Gott umgewandelt, von Sünde gereinigt, in der Gesinnung verändert, Menschen sein, die Jesus Christus in dieser Welt repräsentieren, die die Menschen auf Gott durch ihr Leben und durch ihr Gegenwart, ihr Anwesen lenken und damit das Licht der Welt darstellen. Veränderte, anders gewordene Menschen sein möchten. Gerade gestern stieß ich auf diesen Gedanken von Josef. Auch er lebte in einer Welt. Und jetzt stellt er vor, er kam von Israel nach Babylonien. Babel war damals eine Weltstadt. Er war im Alter von circa 15 Jahren in eine ganz, ganz weite Welt hinaus. Alleine, ohne Eltern, ohne Verwandten, die ihn beobachtet hätten, die über ihm Aufsicht hätten. Im Grunde genommen standen ihm alle Möglichkeiten fürs Leben offen. Er wurde dazu ausgewählt, ein großer Mann zu werden, vielleicht an der Weltuniversität lernen zu können. Es wurde verordnet, dass er das beste Essen essen sollte. Er lebte in dieser Welt. Aber da, wo der erste Vorschlag gekommen ist, etwas zu tun, was nicht nach Gottes Wort war, da sagte er, ich kann das nicht. Ich kann nicht das tun, was gegen Gottes Wort ist. Ihr Lieben, und das gab mir zu denken, dass nicht die Dinge dieser Welt, die ihm umgaben, sein Leben bestimmten, sondern das Gottdienen stand tatsächlich im Vordergrund an der ersten Stelle. In der Welt, aber nicht von der Welt. Und ihr Lieben, so zu leben, das zu tun, gelingt uns nur, wenn wir uns von der Welt trennen. Von ihrem Denken, von ihrem Handeln, von ihrem Leben, ihrer Gesinnung und zurück zu Gott kommen, in seine Gemeinschaft, in den inneren, wirklichen Kontakt mit Gott. Zurück zu Gott soll der Gedanke für heute Morgen heißen. Wisst ihr, Lieben, wenn man zurückkommt oder wenn man zurückgehen soll, wenn man zurückkommen sollte, dann befindet man sich nicht auf dem Platz, wo man sein soll. Denn man sollte ja zurückgehen, sonst bräuchte man ja das nicht. Um zu verstehen, warum oder wozu wir zurück zu Gott kommen sollen, um zu begreifen, was uns von Gott entfernte und wo wir eigentlich als Menschen in dieser Welt stehen, wollen wir heute Morgen auf vier bestimmten Punkten erstmals stehen bleiben und so dieses Thema für heute einteilen. Wir wollen erstmals in Betracht ziehen, den Mensch in seiner Schöpfung, wie Gott ihn geschaffen hat, wie Gott ihn dargestellt hat, wie er ihn in diese Welt hineingestellt hat und wer er eigentlich war. Und dann wollen wir darauf schauen, wie dieser Mensch sich von Gott getrennt und von Gott entfernt worden ist. Und deswegen muss er ja zurück wiederkommen. Und dann wollen wir darauf eingehen und ein wenig stehen bleiben auf den Gedanken, was musste eigentlich geschehen, damit der Mensch zurückkommen kann. Und als Viertes wollen wir dann auf diesen Gedanken stehen bleiben, zurück zu Gott. Wie kann der Mensch zurück zu Gott kommen? Nun als erstes, der Mensch als reines und heiliges Geschöpf Gottes. Das ist die Überschrift über den ersten Punkt. Der Mensch als reines und heiliges Geschöpf Gottes. Auf den ersten Seiten der Bibel, ihr Lieben, werden uns die herrlichen schöpferischen Werke Gottes vor Augen gestellt. Gott, der Schöpfer, erschafft das riesengroße, uns unverständige Universum. Er stellt die Leuchtkörper an ihre Stellen, Sonne und Mond. Er legt die Entfernungen der Planeten fest, die Sterne. Er schafft jedem seine Ordnung und seine Bahn, in denen alles kreisen und laufen soll. Und dann ordnet Gott alles auf der Erde, sodass das Wasser zusammenlaufen kann, zu Meeren, Flüssen und so weiter. Er lässt allerlei Pflanzen wachsen. Und dann erschafft Gott Tiere und ordnet auf dieser Erde alles aufs Beste, wie es nur sein kann. Und Gott trifft sozusagen alle notwendigen Voraussetzungen. Er schafft die Grundlage und räumt damit die Möglichkeit zum Leben für einen Menschen hier auf dieser Welt und dieser Erde ein. Wisst ihr, ihr Lieben, tausende von Jahren benötigen Menschen, um die Schöpfung oder die Tätigkeit des Schöpfers zu erforschen, bis in unsere Zeit hinein. Und sie staunen über die Werke und die Herrlichkeit der schöpferischen Hand, die das alles wunderbar gemacht hat, die die Entfernungen gesetzt hat, die dem menschlichen Verstand unbegreiflich sind und doch alles miteinander so herrlich und wunderbar funktioniert. Und wisst ihr, in diese wunderbare und herrlich geschaffene Welt, wo alles nun wunderbar geordnet und abgestimmt aufeinander ist, setzt Gott den Menschen, den er selbst wunderbar erschaffen hatte, als Krönung seiner Schöpfung, auf den eigentlich alles in dieser Welt, auf diesem Planeten, richtig und korrekt abgestimmt wurde. Und somit wurde der Mensch das höchste und wichtigste geschaffene Wesen, dem Gott neben vielen körperlichen Fähigkeiten, wie zum Beispiel Kraft, Ausdauer, Reflexe, Funktionalität, auch viele besondere geistige Fähigkeiten gegeben hat, wie Intelligenz, Gedächtnis, Erinnerungsvermögen, Gewissen und so weiter. Das Wichtigste ist jedoch, dass nur der Mensch eine lebendige Seele bekommen hat. Lasst uns 1. Mose Kapitel 2 aufschlagen, Vers 7. 1. Mose Kapitel 2, Vers 7. Und Gott, der Herr, machte den Menschen aus einem Erdengloss und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele. Gott machte ihm als Mensch in seinem Körper und er gab in diesen Körper hinein den Geist des Lebens, die Seele. Gott erfreute sich seines Werkes über den Menschen und er bestätigte es selber und sagte, zum Beispiel im Kapitel 1, Vers 31, und Gott sah an alles, was er geschaffen, gemacht hatte, und siehe da, es war sehr gut. Gott erfreute sich seiner Schöpfung und auch des Menschen, den er geschaffen hat. Weil der Mensch so hochwertig geschaffen wurde, nach dem Bild Gottes, lesen wir es zum Beispiel im Vers 3, 27, Kapitel 1, Vers 27, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde Gottes schuf er ihm und schuf sie einen Mann und eine Frau. Weil eben Gott den Menschen so hochwertig geschaffen hat, nach seinem Bild, mit den inneren Werten, wie Gott es hatte, zum Beispiel einen freien Willen, über den der Mensch entscheiden kann. Und viele andere Werte, die göttlichen Ursprung haben, die göttliches Bild in sich tragen, hat Gott mit diesem Menschen persönlich aus diesem Grund auch Umgang pflegen können. Und so lesen wir in Kapitel 2, Vers 15 und 16 zum Beispiel. Also 1. Mose, Kapitel 2, Vers 15 und 16. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihm in den Garten Eden, dass er ihm baute und bewahrte. Und Got der Herr gebot dem Menschen und sprach, du sollst essen von allerlei Bäumen im Garten und so weiter. Also Gott pflegte mit ihm persönlich Umgang. Und er konnte ihm sagen, das und das sollst du tun, aber pass auf, das und das ist gefährlich für dich. So wie wir es miteinander tun können, wir können miteinander reden, Gemeinschaft pflegen, wir können einander etwas sagen oder warnen oder dazu irgendwie ermutigen. Und so tat Gott es mit den ersten Menschen. Mit dieser Schöpfung, mit den Menschen, hatte also Gott Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft wurde gepflegt. Und hier heißt es, Gott baute und bewahrte den Menschen, so dass er wirklich es sehr gut im Paradiese hatte. Es folgte nun eine Zeit, in der der Mensch jeden Tag Gott begegnete und mit ihm in Gemeinschaft lebte. Er sprach und er unterhielt sich mit Gott persönlich. Welch ein herrlicher Zustand muss das eigentlich dort für den Mensch gewesen sein. Wenn er mit dem Mensch persönlich, Gott mit dem Mensch persönlich Umgang pflegt und er mit ihm Gemeinschaft haben kann. Aber dann kam etwas ganz, ganz Schreckliches dazwischen. Und das ist unser zweiter Punkt, auf den wir schauen wollen. Der Sündenfall des Menschen und die Trennung von Gott. Also der Sündenfall des Menschen und die Trennung von Gott. Dann aber, wie ich schon sagte, geschah etwas Furchtbares und Schreckliches. Denn der Mensch willigte persönlich in die Sünde ein. Er wird dazu bewogen und begeht eine Tat des Ungehorsams. Die Sünde wird sozusagen geboren und dadurch geschieht der Sündenfall, der die Folgen bis in unser Leben hinein in sich trägt. Und das verursacht eben das Schreckliche. Das verursacht die Trennung zwischen Gott und Mensch. Und wir sehen heute noch die Auswirkungen dieser Tragödie, die damals geschehen ist. Gott und Mensch wurden getrennt. In diesem Augenblick entfernte sich der Mensch von Gott in seinem inneren Zustand. Die Gemeinschaft zerbrach und er ging von Gott weg. Also, wenn wir das vielleicht in Kapitel 1, 1. Mose Kapitel 3 lesen, Vers 7 bis 11. Kapitel 3, Vers 7 bis 11. Da wurden ihrer beiden Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren und flochten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten ging, da der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht des Herrn, Gottes des Herrn, unter den Bäumen im Garten. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach, wo bist du? Und er sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Hier geschah etwas Furchtbares, denn der Mensch hat plötzlich Angst, Furcht vor Gott bekommen. weil er gesehen hat, er hat Gottes Gebot gebrochen. Und er tat etwas, was er nicht tun durfte. Und durch die Sünde, durch diesen Ungehorsam, geschah das Schreckliche, was uns Menschen passieren konnte. Der Mensch wurde von Gott getrennt und er lebt bis heute getrennt von Gott. Aber das tragische Erleben war, dass aus dem Mittelpunkt des menschlichen Lebens, aus dem Herzen, Gott einfach gewichen ist. Und Gott wich aus dem menschlichen Herzen, aus dem Mittelpunkt des Lebens. Und wisst ihr, was schrecklich ist? In diesem leeren Raum rückte etwas nach. Und zwar das eigene Ich. Der Mensch mit seinen Wünschen, mit seinem ganzen Interessen, mit seinem Wollen, Verlangen. Und er steht bis heute an dieser Stelle und er sagt, ich möchte, wie wir es auch in der Andacht heute Morgen gehört haben, ich möchte es so, ich wünsche es so. Und da wird nicht mehr nach Gott und nach seinem Willen gefragt, weil Gott aus dem Herzen verdrängt worden ist. Der Mensch entfernte sich von Gott durch die Sünde. Das Schreckliche geschah in diesem Moment, die erste schreckliche Folge war, dass der Mensch geistlich gestorben ist. Die Gemeinschaft hörte auf. Die Trennung der Seele von Gott geschah in diesem Augenblick. Und er verlor das Anrecht, ein Kind Gottes zu heißen. Der zweite Tod, der physische, ist die Trennung der Seele vom Leib. Und die ist auch eine weitere Folge, die eigentlich durch den Sündenfall geschah. Wenn wir zum Beispiel Kapitel 3, Vers 19 lesen, dann heißt das so: Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Also der Sündenfall brachte den Mensch in diese Lage, dass er sterben musste. Für den ersten Menschen wäre es eigentlich möglich, im Garten Eden, im Paradiese, ewig leben zu können. Denn sie hatten ja den Zugang zum Baum des Lebens. Aber durch den Sündenfall wurde ihnen der Zugang zum Baum des Lebens verwehrt. Und deswegen mussten sie sterben. Die Sünde brachte nun den Fluch des Todes sozusagen mit sich und sie brachte auch die Krankheit und die viele Arbeit, die Mensch zu tun und machen und erfüllen muss, wie es wir hier geheißen haben. Im Schweiße deines Angesichts musst du arbeiten. Und dann lesen wir, dass der Acker wird sozusagen Dornen und Disteln tragen. Das ist alles als Strafe für die Sünde, die der Mensch begangen hat. Sie veränderte auch, also diese Sünde, die Fähigkeiten des Menschen, die er besessen hatte. Denn wir können heute nur begrenzt etwas wahrnehmen. Wir verstehen immer nur ein Stück Werk von dem Ganzen. Wir vergessen oft etwas. Wir können einiges gar nicht begreifen, zum Beispiel irgendwelche Vorstellungen über gewisse große Entfernungen zwischen Planeten oder die Größe eines Planets, die kann der Mensch in seinem natürlichen Verstand irgendwie nicht begreifen. Er kann es im Glauben annehmen, dass es wahrscheinlich tatsächlich so ist, aber er kann es in seiner Fassung nicht begreifen. Wie kann das Ganze so wunderbar funktionieren oder diese Entfernungen, wie kann das Ganze passieren? Wie kann so alles aufeinander abgestimmt sein, das Gott gemacht hat? Und wir sind begrenzt sozusagen in unseren Urteilsvermögen. Wir können nicht in die Ferne blicken, in die Zukunft. All das ist irgendwie uns durch die Sünde als Fluch verloren gegangen. Der Fluch der Sünde hat aber auch Auswirkungen auf das Äußere. Leben, auf die fleischliche Natur des Menschen. Und so kommen zum Beispiel Krankheit, Kummer, Leid, Elend und allerlei Sünde in das Leben des Menschen. Die schrecklichen Folgen sind aber noch weitere. Dass der Mensch persönlich imstande ist, Sünde zu tun. Und wisst ihr denn, wenn der Mensch in Sünde einwilligt, dann begeht er eine Sünde, die er persönlich getan hat. Und das entfernt wiederum den Mensch immer weiter und immer weiter von Gott. Die Sünde ist diese Trennwand zwischen Gott und Mensch. Und jede Sünde, die der Mensch beginnt oder tut, die entfernt ihn noch ein Stück weit weiter von Gott. Und diese Mauer wird immer dicker und größer und stärker. So dass der Mensch von sich aus mit eigenen Kräften diese Mauer niemals mehr durchbrechen und zurück zu Gott kommen kann. Und wisst ihr, Lieben, hier sehen wir, wie der Mensch sich von Gott entfernt hat. Und deswegen muss er eigentlich zurück zu Gott. Wenn der Mensch wieder in den Ursprungszustand kommen will, in den Unschuldszustand seiner Seele kommen will, vor Gott, dann muss er von seinem gefallenen Punkt, von seiner Entfernung von Gott, wieder zurück zu Gott gebracht werden. Und wir wissen, dass nur das Blut Jesu imstande ist, uns von der Sünde zu reinigen. Selbst Jesus Christus kann die Sünde in unserem Leben nicht ungeschehen machen, aber er kann unsere Sünde uns vergeben. Und sein Blut, heißt es in Johannes Evangelium, das reinigt uns von aller Sünde. Genau das, ihr Lieben, strebt Satan an, dass wir uns von Gott entfernen möchten. Und wisst ihr, das Schreckliche ist ja dabei, je weiter wir von Gott, von den göttlichen Werten, von der Moral uns entfernen, desto unempfindlicher werden wir gegenüber all dem, was auf uns Einfluss ausübt. Je weiter wir uns von Gott entfernen, desto schwieriger können wir die Stimme unseres Gewissens hören. Desto weniger können wir wahrnehmen, was Gott eigentlich von uns haben möchte und will. All das entfernt uns von Gott. Die Sünde mit seiner Macht steht dahinter. Und die Sünde bewirkt, wie wir es gesehen haben, den ewigen Tod. Und wenn ein Mensch nicht zurück zu Gott kommt, erwartet ihm das schreckliche Schicksal in der Ewigkeit. Die ewige Trennung von Gott, die eigentlich schon hier in diesem Leben begonnen, angefangen hat. Das sind die Folgen des Sündenfalls, in die der Mensch hereingeraten ist. Und wie gesagt, sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Und jetzt sind wir auch am dritten Punkt unserer Betrachtung angelangt. Die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Gott und Mensch durch Jesus Christus. Der dritte Punkt. Die Wiederherstellung der Verbindung zwischen Gott und Mensch durch Jesus Christus. Ihr Lieben, wir wissen, Gott, der ein gerechter und heiliger Gott ist, kann die Sünde überhaupt nicht dulden. Und wir lesen im Psalm 5, lasst uns das vielleicht aufschlagen, Psalm 5, Vers 5, 5 bis 7. Denn du bist ein Gott, dem gottlos Wesen nicht gefällt. Oder anders in dieser Übersetzung heißt es, denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir bestehen. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinem Angesichte. Und du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst aber auch die Lügner um. Der Herr hat Greuel an den Blutgierigen und allen Falschen. Wir sehen, dass Gott ein heiliger, ein gerechter Gott ist. Auf der anderen Seite ein Gott der Liebe und der Gnade, der sich zu den Menschen demütig naht, geduldig naht, mit Barmherzigkeit auf ihn wartet und achtet auf seinen Wunsch, auf seinen Willen. Und wenn er merkt, dass der Mensch es möchte zu ihm kommen, reagiert Gott sofort. Und wie man es oft so sagt, wenn ein Mensch einen Schritt zurück zu Gott tut, tut Gott schon zwei Schritte. Weil Gott aber auf der anderen Seite ein gerechter und heiliger Gott ist, kann er der Sünde überhaupt nicht dulden. Wie wir es eben gelesen haben, kann Gott die Sünde in seinem Wesen nicht dulden. Und weil Gott die Sünde eigentlich hasst, muss jede Art der Sünde, die der Mensch tut, nach seiner Gerechtigkeit nach bestraft werden. Vielleicht dazu Evangelium Matthäus, Kapitel 25, Vers 41. Matthäus, Kapitel 25, Vers 41. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht hin von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist den Teufel und seinen Dienern. Also, jede Art der Sünde, die muss nach der Gottesgerechtigkeit bestraft werden. Wie kann aber der gefallene und sündige Mensch, der sich von Gott entfernt hat, wie kann er dieser Strafe und dieser Verdammnis, die auf jeden Menschen wartet, entkommen? Was kann er dann für seine Erlösung tun überhaupt? Und guck mal, der Prophet Micha sagt zum Beispiel zu uns so, Micha Kapitel 6, Vers 6 lesen wir und 7. Micha Kapitel 6, Vers 6 und 7. Womit soll ich den Herrn versöhnen? Mich bücken vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfer und jährigen Kälbern ihm versöhnen? Wird wohl der Herr gefallen haben an vieltausend Widdern, an unzähligen Strömen Öl? Oder soll ich meinen ersten Sohn für meine Übertretungen geben, meines Lebens Frucht für die Sünde meiner Seele? Womit kann der Mensch eigentlich sich vor Gott versöhnen? Was kann er dafür tun oder geben, dass er versöhnt, dass er wieder zurück zu Gott kommen kann? Und Gottes Wort zeigt uns, dass der Mensch nichts tun kann. Wir haben es eben gelesen, selbst wenn er das Beste geben wird, also seine Nachkommenschaft, einen Sohn für seine Sünde opfern wird, würde es den Herrn nicht versöhnen können. Also, nichts und niemand kann uns vor Gott versöhnen, außer einem Mittel, das da gesetzt worden ist. Und zwar, keiner von der ganzen Schöpfung im Himmel und auf Erde war fähig oder ist fähig gewesen, die Versöhnung zwischen Gott und Menschen zu schaffen, damit der Mensch von seinem Zustand aus der Entfernung wieder zurück zu Gott kommt. Schaut mal, uns wird dieser Zustand in der Offenbarung beschrieben, wie es eigentlich gewesen ist. Lasst uns auch dazu Offenbarung Kapitel 5 aufschlagen und wir lesen hier Vers 1 bis 4. Offenbarung Kapitel 5, Vers 1 bis 4. Und ich sah in der rechten Hand des, der auf dem Stuhl saß, ein Buch beschrieben, inwendig und auswendig, versiegelt mit 7 Siegeln. Und ich sah einen starken Engel, der rief mit großer Stimme, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen? Und niemand im Himmel und auf Erden, noch unter der Erde, konnte das Buch auftun und hineinsehen. Und ich weinte sehr, dass niemand würdig erfunden ward, das Buch aufzutun und zu lesen, noch hineinzuschauen. Und dieses Buch stellt symbolisch gesehen den ganzen gesamten Erlösungsplan des Menschen dar. Und nun wurde im Himmel und auf Erden und unter der Erde nach jemandem gesucht, der es würdig wäre, der es könnte, eine Erlösung, eine Verbindung zwischen Gott und dem Menschen wiederherstellen. Und es wurde keiner gefunden. Und dann heißt es im Vers 5 oder in weiteren Versen, dass jemand gefunden worden ist, und zwar das Lamm. Und das ist ein Symbol auf Jesus Christus, der sich als Lamm Gottes gebückt hat und auf ihm die Schuld der Menschen gelegt worden ist. Weil eben, wie wir es gesehen haben, niemand und nichts gefunden worden wäre, was uns versöhnen konnte, hat Gott von Anbeginn der Welt es so vorgesehen, dass Jesus Christus für unsere Sünden und Schuld die Erlösung bringen kann. Er schafft die Wiederherstellung und er bahnt die Verbindung zwischen Gott und Mensch. Dazu vielleicht 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 bis 20, lesen wir hier zusammen. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18 bis 20. Und wisset, dass ihr nicht mit vergänglichen Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlem Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi, als des unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen ist, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart zu der letzten Zeit um euretwillen. Ihr Lieben, deshalb legte Gott vor der Grundlegung der Welt einen Heilsplan für die Erlösung des Menschen fest. Und dieser wurde in Jesus Christus offenbart. Er, Jesus Christus, er konnte dieses Siegel, dieses Buch, was uns als Symbol für unsere Erlösung da gezeigt wird in der Offenbarung, er konnte es öffnen, selbst durch seinen Leib. Er konnte diesen Heilsplan Gottes erfüllen und uns in diese Welt bringen. Und dann sehen wir, wie dieser Plan erfüllt worden ist. Der ewige Sohn Gottes kommt in diese Welt. Er lebt uns die Liebe und den Gehorsam buchstäblich, wie wir es kennen und sehen von ihm, buchstäblich vor. Und dann nimmt er die Sünde der Welt auf sich und trägt sie ans Kreuz, auf Golgatha, als unschuldiges und unbeflecktes Lamm vergisst Jesus Christus dort am Kreuz das Blut, durch das jeder Sünder gereinigt werden kann. Und wie es hier heißt, sondern mit dem teuren Blut Christi als des unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes können Kinder Gottes oder Menschen zu Kindern Gottes werden. Er wird das Opfer, welches den Zorn Gottes versöhnt. Wie wir gelesen haben, was kann der Mensch geben? Nichts. Aber Gott stellt jemanden in den Mittelpunkt, Jesus Christus, über den wir die Versöhnung erleben können. Und dieser Sohn Gottes ruft dann am Kreuz auf Golgatha aus: Es ist vollbracht. Und er stirbt den bitteren Tod der Versöhnung zwischen uns Menschen und zwischen Gott. Dann, wissen wir, kommt die herrliche Auferstehung, der Sonntagmorgen, wo Jesus aufersteht und wieder ins Leben kommt. Der Stachel des Todes ist gebrochen und Jesus lebt. Er fährt zum Himmel auf und setzt sich zu Rechten des Vaters, damit er uns Menschen dort vor Gott vertreten kann. Wenn wir zu ihm kommen, zu ihm rufen, dass er uns bei Gott vertreten kann. Das ist die Möglichkeit der Wiederherstellung dieses Zustandes, von dem der Mensch gefallen ist, und zwar durch Jesus Christus. Und dann kommen wir zum vierten Punkt, und der heißt: Wieder zurück zu Gott. Wieder zurück zu Gott. Mit seinem Sterben dort am Kreuz vollbrachte Jesus Christus den Plan Gottes der Erlösung der Menschen. Und er stellte die Verbindung wieder zwischen Mensch und Gott dar, wie wir es eben gesehen haben im vorhergehenden Punkt. Er vergisst dort sein Blut für die Sünder Und dieses Blut ist imstande, jeden Mensch zu reinigen von seiner Schuld, von seiner Sünde, von seinen Befleckungen. Und dieses Blut, das ist imstande, den Mensch wieder zurück in Verbindung zu Gott zu bringen. Wir haben ja gesehen ganz am Anfang, dass Gott den Menschen geschaffen hat und der Mensch stand in Verbindung mit Gott. Er hatte Gemeinschaft mit Gott. Und weil er Gemeinschaft mit Gott hatte, pflegte und baute Gott selbst ihn. Und wir haben gesehen, dass durch die Sünde diese Verbindung verloren gegangen ist. Und dann haben wir gesehen, dass wieder durch Jesus Christus wieder die Möglichkeit und der Weg offen steht, zurückzukommen. Und jetzt geht es darum, dass der Mensch diesen Schritt tut, um zurück zu Gott kommen zu können. Christus ist das Lamm Gottes geworden, das für uns geschlachtet wurde. Und das Lamm dieses oder das Blut dieses Lammes, es macht uns rein von aller Sünde, lesen wir in 1. Johannes. Aber wenn der Mensch dieses Blut, das für ihn geflossen ist, nicht für sich in Anspruch nimmt, dann geschieht an seinem Leben gar nichts. Die Möglichkeit, zurückzukommen in Gemeinschaft mit Gott, in Verbindung mit Gott, so dass Gott uns wieder pflegen und bauen kann, besteht durch das Opfer Jesu für jedermann in dieser Welt. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, wieder zu Gott zurückzukommen. Aber tatsächlich in Anspruch nimmt das nur der, der diesen Schritt wagt und Jesus Christus persönlich in sein Leben aufnimmt. Das Blut findet dann Anwendung an seiner Seele. Und er wird durch dieses Blut gereinigt und er wird zu einem Kind Gottes. Der heutige moderne Mensch ist gewohnt, auf sich selbst gestellt zu sein. Er ist gewohnt, irgendwie mit allem selber fertig zu werden. Mit allen seinen Kräften ist er beteiligt, seine eigenen Probleme lösen zu können und irgendwie aus der Welt zu schaffen. Irgendwie seine kaputtgegangene Werte zu reparieren, wiederherzustellen. Und wisst ihr, genau das überfördert den verloren gehenden Menschen. Er steht manchmal am Ende seiner Kräfte, er weiß nicht mehr wie und was. Er steht am Ende seiner Kräfte, seiner Nerven, seiner Gesundheit und findet aus seiner kaputten Situation und Lage keinen Ausweg. Er weiß nicht, was er tun soll. Sein großes Problem, ihr Lieben, ist, dass er es einfach nicht weiß. Und selbst wenn er es weiß, vergisst er es sehr oft, dass er auf Jesus Christus blicken und schauen soll. In ihm, in Jesus Christus, dort am Kreuz, ist die Möglichkeit geschaffen worden, wieder zurück zu Gott zu kommen. Aber wie ich schon sagte, der Mensch ist darauf bedacht, aus eigenen Kräften etwas zu schaffen, womit er selig werden kann. Selbst alle Religionen dieser Welt, die sind darauf fixiert, den Menschen dorthin zu bringen, dass er wirkt, arbeitet und schafft, damit er irgendwie sich die Seligkeit verdient. Und er muss das und das tun und er muss 5-mal beten am Tag und er muss nach Mekka fahren und er muss dieses und jenes tun, er muss alles Mögliche, damit er vielleicht sich die Gunst Gottes verdienen kann und nie es wissen darf, ob er selig werden kann oder nicht. Ein riesiges Problem, wobei alles so einfach ist. Der Mensch darf auf Jesus aufblicken, denn in seinem Kreuz und in seinem Blut ist die Versöhnung für alle Menschen gegeben. Und einzig und allein, wenn er das in Anspruch für sich nimmt, kommt er zurück zu Gott. Ohne oder unabhängig davon, wie viel er dafür gemacht, getan oder wie sehr er sich angestrengt hat. Einfach im Glauben, das, nehmen zu können, das Opfer, das für uns gebracht worden ist, im Glauben das anzunehmen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist und der Mensch seine Sünde ihm bekennt, ihm um Vergebung bittet und bereit ist, ein Leben mit Jesus anzufangen, das Alte zu verlassen und einen neuen Weg zu gehen, ist der Anfang davon. Und dieses ist das Versetzen von dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes. Wieder zurück zu Gott, in Verbindung, in Gemeinschaft zu Gott. Wo Gott mit dem Mensch persönlichen Umgang pflegt. Und wo Gott den Menschen baut und bewahrt, ihm führt, leitet und lenkt. Er, Jesus Christus, hat unsere Probleme auf sich genommen. Und der Mensch muss nicht damit sich abfertigen. Er muss sich nicht erstmals verbessern, perfektionieren oder irgendwie gesund ausrichten und dann kann er vielleicht irgendwas dazu beitragen, dass er wieder zurück in Gemeinschaft mit Gott kommt. Nein, Jesus wartet auf den Menschen, so wie er ist, aber der Mensch muss bereit sein, ob er jung ist oder alt, so wie er ist, zu Gott zu kommen. Und wie ich schon sagte, seine Schuld eingestehen, vor Gott sie bekennen, um Vergebung bitten und ein neues Leben mit Jesus Christus beginnen. Das ist der Anfang und das ist dieses Versetztwerden in die Gemeinschaft mit Gott. Ihr Lieben, an dieser Stelle möchte ich kurz noch auf ein uns allen bekanntes Beispiel hinweisen. Wir wissen ja alle, diese Begebenheit oder dieses Beispiel, was Jesus in der Bibel uns zeigt, von dem verlorenen Sohn. Wenn wir das im Gesamten betrachten, dann sehen wir genau diesen ganzen gesamten Prozess, den wir heute hier in dieser Stunde betrachtet haben. Gott schuf den Mensch in seiner Herrlichkeit, indem er mit ihm persönlich Kontakt pflegte. Das war der Sohn in dem Haus des Vaters. Er lebte und hatte alles in Anspruch nehmen können, was des Vaters Haus geboten hat. Er konnte mit allen den Dingen umgehen, er konnte alles für sich genauso gebrauchen wie auch alle anderen in diesem Haus. Aber dann kam das Schreckliche. Der junge Mann, der entfernte sich von zu Hause, in der guten Hoffnung, etwas Besseres in seinem Leben treffen zu können. Und sein Leben mit Dingen zu bereichern, die ihm irgendwas bieten werden. Genauso wie der Sündenfall damals. Der Mensch sah und es gelüstete ihm. Es sah schön aus und er dachte, ich nimm und ich werde essen. In dieser guten Hoffnung, es wird mir gut tun. Und die Gemeinschaft und die Verbindung zerbrach dadurch. Genauso wie beim verlorenen Sohn, als er von zu Hause sich entfernte. Er konnte nicht mehr die Stimme des Vaters hören. Er konnte nicht mehr Umgang mit den eigenen pflegen. Aber nicht das war das Schlimmste. Das Schlimmste war, dass er kein Anrecht auf all das mehr hatte, was in das Vatershaus geblieben ist. Und genau das ist das Problem des Menschen. Wenn wir uns von Gott entfernen, haben wir kein Anrecht mehr auf ein reines Gewissen, auf ein friedliches Leben mit Gott. Wir haben kein Anrecht mehr auf Lebenswerte, die in uns durch die Bibel geprägt auf dem Niveau der Heiligkeit bleiben. Wir haben kein Anrecht mehr, den Segen aus Gott empfangen zu können. Wenn Gott uns sich erbarmt und uns segnet, ist das nicht deswegen, weil wir dazu berechtigt sind, sondern weil Gott gnädig und barmherzig zu uns ist oder zu einem Menschen, der sich von Gott entfernt hat. Genauso wie in dem Fall des verlorenen Menschen und dann verlorenen Jünglings. Und dann kommt das Schreckliche dazu. Er entfernte sich von zu Hause und verlor die Verbindung. Adam sündigte und die Sünde drang in alle Menschen, wie wir es in Römer lesen, bis auf uns hin. Aber damit endete es nicht. Er ging hin und er sündigte. Und dadurch, dass er sündigte, wurde sein Gewissen immer schwieriger und belasteter. Er entfernte sich sozusagen von den Werten der eigenen Familie, des Heimes immer weiter. Und das ruinierte sein Leben, bis er in einen Zustand kam, wo er sich an der Speise der Schweine irgendwie erfreuen könnte. Ein schrecklicher Zustand des Menschen. Er entfernte sich von Gott nur deswegen, weil er persönlich das eigene Ich in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt hat. Und er wollte weg von zu Hause. Er hat sich Vorstellungen gemacht. Er dachte, es wird anders. Er war der Meinung, er könnte leben ohne Aufsicht. Und er hatte dieses Verlangen in sich. Und er ging diesem Verlangen nach. Aber die Sünde, sie ruinierte alles in seinem Leben. Das ist genau der Zustand. Und plötzlich erwachte er in seinem Zustand irgendwo in einem fernen Land bei den Schweinen. In einem jämmerlichen, kaputten, elenden Zustand. Ihr Lieben, so geht es im Leben eines Menschen, der sich von Gott entfernt. Es muss nicht bei jedem, und es kommt vielleicht nicht bei jedem so vor, dass wir wirklich in einer so schrecklichen Sünde landen. In der Sünde des Ehebruchs oder sonstigen Schwierigkeiten unseres Lebens. Es mag sein, dass wir auch auf moralisch guten Wegen irgendwo landen, aber doch in einer Entfernung vom Vaterhaus, in der Entfernung von Gott, getrennt von denen, die im Haus sind, von der Gemeinde, getrennt von dem Vater, von Gott, von Jesus, leben wir ein eigenständiges Leben in der Entfernung zu Gott. Ihr Lieben, und alles das bis zu einem Punkt, wo er in sich geht, wo er sagt, dort zu Hause, da haben sogar die Knechte genug zu essen. Und dort zu Hause wäre ich in der Ehre eines Sohnes, aber hier verderbe ich an all dem, was ich mir persönlich angehäuft hat. Und wisst ihr, ihr Lieben, dieses Einsehen seines verlorenen, kaputten Zustandes, das ist der Auslöser dazu, dass ein Mensch überhaupt fähig ist, zurück zu Gott kommen zu können. Erst wenn ein Mensch einsieht, dass er verloren ist, kann ein Mensch überhaupt zu Gott kommen und Buße tun. Er kann überhaupt erst dann einsehen und sagen, lieber Gott, ich bin tatsächlich verloren. Ich habe dich betrübt, beleidigt und ich habe gegen dich gesündigt. Vergib es mir. Erst wenn er es einsieht, dann ist der Weg zurück zu Gott offen, wie wir es eben gesehen haben. Nicht mit den eigenen Kräften zu kämpfen, nicht sich darum zu bemühen, sondern einfach auf Jesus Christus schauen. So wie dieser verlorene Sohn einfach auf das Heim gesehen hat und gesagt hat, ich will hingehen, dieser Entschluss. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm um Vergebung bitten. Und dann, wenn wir es eingesehen haben, ich will zurück zu Gott, dann gilt diese erste und einzige Möglichkeit, sich aufzumachen und zu Jesus zu kommen. Zurück zu Gott in die Gemeinschaft. Wie wir schon gesehen haben, ihr Lieben, ist es das Werk des Satans, das er in dieser Welt aufbaut, den Menschen zum Verhängnis. Wir wissen, dass sein Ziel ist, den Geschöpf Gottes, den Gott so herrlich, so wunderbar gemacht hat, zu schädigen. Ihm irgendwie aus der Gemeinschaft, aus dem Kontakt zu bringen. Und wenn er es geschafft hat, dann ihm immer tiefer in die Sünde zu stürzen. Aber auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass Gott auf seiner Seite durch Jesus Christus die Möglichkeit jedem von uns bietet, zurück zu Gott zu kommen. Jeder von uns darf es. Und wenn wir uns von Gott entfernt haben, ich meine nicht nur nicht eben in dem Zustand, dass wir jetzt zu Sündern, großen Sündern geworden haben, sondern wenn wir es wahrnehmen, verspüren, dass unsere Verbindung mit Gott hinkt, dass wir irgendwie nachgelassen haben, wenn wir uns entfernen von Gott, wenn wir nicht in dieser direkter, persönlichen Gemeinschaft mit Gott stehen, dann lasst uns auf Jesus Christus aufschauen und diesen Entschluss fassen, ich will hingehen und ich will es mit Gott ordnen. Zurück zu Gott in die Verbindung kommen. Natürlich wissen wir, wie es mit dem verlorenen Sohn gegangen ist. Er kam nach Hause und der Vater ging ihm entgegen. Und das hat uns auch etwas zu sagen. Wenn du zurückgehst, dann darfst du wissen, du wirst erwartet zu Hause. Du wirst erwartet. Der Vater steht da und erwartet auf dich, auf dein Kommen. Und weißt du, wenn du unterwegs fällst, dann steh wieder auf, wie wir es am Anfang gesehen haben, und geh weiter. Die Gnade Gottes führt uns dazu, dass wir nach Hause kommen, zurück zu Gott in seine Verbindung. Und wenn du 5-mal fällst, oder 7-mal, wie es in Psalmen heißt, und wenn der Gerechte 7-mal fällt, dann ist es immer noch so, dass Gott uns zu sich ruft. Er lässt dich einfach nicht liegen. Er kämpft um dich und er möchte, dass du zu ihm kommst. Zurück zu Gott. Ihr Lieben, und das Letzte. Wir wissen alle, dass wir in dieser Welt leben und das ganze Wesen dieser Welt, ob es die technischen Errungenschaften unserer Welt sind, unserer Zeit, ob es irgendwie die Dinge dieser Welt sind, ob es einfach die Struktur des Lebens ist, sie wirken auf uns alle ein, mit dem Einfluss, uns so zu gestalten, uns so haben zu wollen, wie es die Welt ist. Aber wir haben das Motto: in der Welt, aber nicht von der Welt. Und ihr Lieben, verändern, anders machen, anders darstellen und gestalten kann uns nur Gott durch sein Wort. Und deswegen lasst uns zurückgehen. Wenn wir merken, dass wir uns von Gott entfernen, dann wieder zurück zu Gott. Und dazu sollen diese Jugendbibeltage dienen, diese Stunden, die wir hier miteinander verbringen, dass wir wirklich ermutigt, gestärkt dazu ermahnt werden, zurück zu Gott in seine Gemeinschaft zu kommen. In persönliche Kontakt, in Gemeinschaft, dass wir täglich in unserem Leben pflegen. Und wir werden durch diese Tage viele, viele weitere Anweisungen bekommen, wie wir diese Gemeinschaft zu pflegen haben, was wir zu tun haben, was uns beeinflusst, was auf uns einwirkt, ob es diese verführerischen Dinge dieser Zeit sind, ob es das ganze Wesen der Sünde ist. Der Teufel wirkt und arbeitet von allen möglichen Dingen. Er bietet uns einiges an. Andererseits verlangt er von uns mitzugehen. Und er wirkt an unserer Seelen, denn wir lesen von ihm, er ist wie ein brüllender Löwe. Und er geht umher, um jemand irgendwie gefangen zu nehmen, zu verführen und zur Sünde zu bringen. Darum am Anfang dieser Jugendbibeltage auch diese Gedanken: zurück zu Gott, in seine Gemeinschaft, in seine Verbindung, unter seine Obhut, so, dass wir wirklich von Gott gepflegt und gebaut werden können. Dass Gott mit uns Umgang pflegen kann, so wie es mit den ersten Menschen gewesen ist. Natürlich im geistlichen Sinne gemeint. Aber Gott möchte, dass wir zurück in diesen engen, wahren, wirklichen, persönlichen Kontakt mit ihm kommen möchten. Und dazu möge Gott uns segnen. Amen.